Wir sind in einer Reihe, werdet wie die Kinder, geht zurück auf ein Zitat von Jesus, der gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder auch an anderer Stelle hat er mal gesagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und die letzte Gottesdienst vor der Sommerpause hat mir darüber gesprochen, ja, Kinder zu sein, aber von wem denn? Von dem Vater im Himmel. Und welche Vorteile das denn hätte, wenn Gott dein Vater im Himmel ist? Und haben uns den großartigen Psalm 103 angeschaut, auch nur einen Ausschnitt davon, weil der so inhaltsreich ist. Und aus diesem Ausschnitt so drei Dinge rausgepickt, wo wir sagen, das sind schon mal so drei Vorteile, die in dem Psalm drin steht, die wir davon haben, wenn Gott unser Papa ist. Erstens, dass wir uns seiner Liebe absolut sicher sein können. Dass wir uns seiner Liebe absolut sicher sein können. Eine Liebe, wie sie unser Herz sich zutiefst wünscht. Zweitens, dass wenn wir richtig Mist gemacht haben, etwas richtig Böses gemacht haben, dass Gott auch zornig machen muss, dass wir trotzdem uns auch seinem Mitgefühl sicher sein können. Dass er, selbst wenn er zornig ist, dass er trotzdem mit uns fühlt. Und drittens ein ewiges Zuhause, ein Platz, wo wir nicht wieder weg müssen, wo sich nicht alles verändert, wo wir wirklich hingehören, wo wir wirklich zu Hause sind, wo es wirklich gut ist. Auch das ein Punkt, wo sich jedes menschliche Herz nachsehnt. Das sind Vorteile, die wir davon haben, wenn Gott unser Papa ist. Aber die Frage, die eigentlich danach kommen würde, und ich hatte die danach noch eigentlich nicht gestellt und auch nicht versucht zu beantworten, die danach kommen sollte, ist ja, wer ist denn eigentlich ein Kind Gottes? Und ich glaube, der Durchschnittsdeutsche würde sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, dann müssten wir eigentlich auch alle seine Kinder sein. Und das stimmt auch. Und das ist auch eine Sache, die wir hier auch häufig sagen und die wir auch immer mal wieder predigen. Und auch Paulus hat das, auch gepredigt. Habe eine Bibelstelle, da ist Paulus in Athen auf dem Areopag und unterhält sich mit Philosophen und Gelehrten und da sind alle möglichen Tempel und Paulus ist auch ganz schön sauer eigentlich, aber er steht dann vor einem Tempel oder einer Statue für den unbekannten Gott, falls die Griechen irgendwen vergessen haben, und erklärt ihnen, wer dieser unbekannte Gott ist, und er sagt ihnen auch Folgendes: Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind, so wie es einige eure Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. So sagen wir das. So sagt das Paulus. Und diese Antwort ist, diese Aussage, wir sind seine Kinder, wir sind alle Gottes Kinder, ist richtig, aber auch falsch. Also sie ist richtig und falsch. Und ich würde sagen, noch ein bisschen mehr falsch als richtig. Und möchte das gerne mal erklären, wie ich zu diesem kruden Satz komme. Was verdanken wir unseren Eltern? Wir verdanken ihnen eine Menge, drei Sachen möchte ich mal nennen. Erstens verdanken wir ihnen unsere Existenz. Unsere Eltern hatten hoffentlich einen wunderschönen Moment, in dem du entstanden bist. Und dann bist du irgendwann aus dem Bauch, aus dem Körper deiner Mutter geboren worden. Wir verdanken unseren Eltern unsere Existenz. Zweitens verdanken wir ihnen unsere Ähnlichkeit. Alle Erbanlagen, alle Gene, die du hast, hast du von deiner Mama oder von deinem Papa oder vielleicht auch von den Großeltern. Du verdankst ihnen die Ähnlichkeit. Und manchmal sieht man das ja auch, boah, du bist ganz wie dein Vater oder du bist ganz wie deine Mama. Du bist eher aus dem Gesicht herausgeschnitten. Solche Sätze hast du vielleicht auch schon mal selber gesagt oder auch schon mal gehört. Wir verdanken unseren Eltern unsere Ähnlichkeit. Dritter Punkt, wir verdanken ihnen eine ganz wichtige Beziehung. Ein Rahmen, in dem wir aufgewachsen sind, ein Rahmen von Erziehung, ein Rahmen von dem ersten wichtigen Kontakt. Und im Sinne dieser drei Ebenen kann man sagen, bei dem ersten Punkt, wir verdanken, ist Gott unser Vater, verdanken wir ihm unsere Existenz? Ja. Und das ist genau das, was Paulus hier meint. Durch ihn leben wir und ihm verdanken wir unsere Existenz und in dem Sinne sind wir alle Kinder Gottes. Und das ist richtig und das ist wichtig. Aber für die Bibel ist es das, also ist die bloße Existenz eigentlich nicht die wichtigste Ebene, nicht der wichtigste Level. Sondern dieser zweite Punkt, nämlich die Ähnlichkeit, ist eigentlich noch viel, viel wichtiger. Im Johannesevangelium, im Buch Johannes, im 8. Kapitel ist uns berichtet, dass Jesus eine sehr krasse Diskussion hatte, ein richtig krasses Streitgespräch mit frommen Leuten. Und dort steht unter anderem Folgendes, ich habe euch mal ein paar Sätze aus dieser Diskussion mitgebracht. Das ist nämlich auch die Frage, wer ist denn eigentlich euer Vater? Seid ihr Kinder von Gott oder wer ist dein Vater? Und die Leute sagen, unser Vater ist Abraham. Ganz streng genommen ist er ja ihr Urgroßvater. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Und Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, dann würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Nächste Folie. Stattdessen wollt ihr mich töten. Mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Nächste Folie. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Hört sich ja schon mal sehr richtig und fromm an. Aber Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Das, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Ganz schön krasse Diskussion. Und ganz schön, ja, starke Aussagen. Also im ersten Sinne von der Existenz könnten wir eigentlich sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Und im Sinne von der Ähnlichkeit ist eigentlich keiner ein Kind Gottes, nur Jesus. Eigentlich gar keiner. Und dann ist ja die Frage, wie kann das irgendwie dann vielleicht trotzdem passieren? Und es ist schon so ein erster Schritt, auch mal so zu merken oder auch zu realisieren, das ist nicht automatisch nur, weil man in Deutschland geboren ist oder weil man ein Mitglied einer Kirche ist oder dass man automatisch ein Kind Gottes ist, sondern das passiert nicht automatisch. Aber wie passiert es denn dann? Und ich glaube, und das sagt die Bibel ziemlich klar, dass es etwas mit dem Kreuz von Jesus zu tun hat. Deswegen habe ich auch heute mal so ein Kreuz hier auf die Bühne gestellt. Jesus ist am Kreuz gestorben, einen ganz, ganz furchtbaren, elenden Tod. Und während er stirbt, so berichten es die Leute, die darüber geschrieben haben, betet er noch für die Soldaten, die so gemein zu ihm waren, die ihn so besudelt haben und bespuckt haben und sich über ihn lustig gemacht haben und so brutal zu ihm waren und betet sogar noch, Herr, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen noch gar nicht, was sie tun. Unglaublich. Unglaublich. Viele Leute beeindruckt das. Und dieses Kreuz ist ein Symbol, was wir überall auf der Welt finden, auch als Tattoo-Motiv oder als Schmuckmotiv und als Glaubensmotiv. Ganz häufig dieses Kreuz. Gandhi beispielsweise war auch von Jesus beeindruckt, hat auch das Neue Testament mehrmals gelesen, sagt er zumindest. Und er sagte, dass er findet, dass Jesus am Kreuz ein wunderbares Vorbild ist, wie wir mit den Feinden umgehen könnten, dass es ein wunderbares Vorbild ist. So könnten wir auch sein. Und irgendwie verstehe ich, was er meint. Und ich will auch nichts gegen Gandhi sagen. Ich glaube auch, hat er sicher total viele richtig gute Seiten. Gar nichts gegen Gandhi. Aber ich glaube, an dem Punkt, nee, irgendwie auch nicht. Also, das ist so ein schlimmer Tod, das als Vorbild für mein Leben zu nehmen. Ich will eigentlich alles vermeiden, um nicht so zu enden. So ein schlimmer Tod, das ist so fürchterlich, das ist so furchtbar. dass selbst die Römer es irgendwann abgeschafft haben, weil sie gesagt haben, ja, das ist der grausamste Tod, jemanden irgendwie, wie jemand sterben kann. Zweitens, also so seinen Feinden so zu vergeben, wie soll das gehen? Das ist überhaupt nicht, wie soll das ein Vorbild sein? Da ist ja sozusagen jemand, der, da komme ich doch nie hin, da fühle ich mich eigentlich eher, also das als mein Vorbild, wie soll ich da hinkommen? Also ich fühle mich da eher noch schlechter, weil ich denke, es reicht schon ein Mühe davon, um mich irgendwie auf die Palme zu bringen, wo der Wunsch in mir entsteht, ich möchte mich rächen. Ich möchte Gerechtigkeit und das passiert nur, indem ich irgendwie Vergeltung passiert oder irgendwie dieser Wunsch. Wie soll das mein Vorbild sein? Und drittens, und ich meine das nicht ketzerisch, aber wenn es nur so ist, dass da jemand hingerichtet wird auf die übelste Art und Weise, dass jemand da stirbt, das ist natürlich schon, das ist wunderbar, aber er wusste, seine Leute haben ihn auch gewarnt, hey Mann, geh nicht nach Jerusalem, da ist gerade eine hitzige Atmosphäre, die Leute, die mögen dich nicht, die führenden Leute mögen dich nicht, die Römer mögen dich nicht, die führenden religiösen Leute, politischen Leute, keiner, die mögen dich alle nicht, die machen dich fertig und wenn du dann da noch irgendwie da jetzt reingehst, lass uns nicht dahin gehen. Und er so, doch, ich gehe dahin. Nee, geh da nicht hin, du weißt doch, was da passiert. Also wenn man nur Jesus am Kreuz, nur der stirbt, also nur einfach das Subjekt Jesus, der da stirbt, glaube ich, ist es noch nicht das Vorbild für dein Leben. Gleich nach dem Gottesdienst, immer am zweiten Gottesdienst im Monat, lade ich gerne neue Leute ein, mit mir vielleicht Mittagessenszeit zu verbringen und ein bisschen die Gemeinde kennenzulernen und ein bisschen was zur Gemeinde zu erzählen, wie man auch hier vielleicht mehr mit dabei sein kann. Heute Willkommensessen Nummer 3. Und stellt euch vor, ich würde mit ein paar neuen Leuten oder vielleicht auch ein paar alten Hasen, haben wir so eine kleine Fünfergruppe und wir gehen so spazieren an der Münchner Brücke vielleicht entlang. Und während wir so über die Münchner Brücke schlendern, sage ich so, ach Mann, ich fände super, dass ihr bei uns in der Gemeinde seid. Ich mag euch richtig und auch, was ihr alles schon gemacht habt und ihr mitarbeitet, toll. Ich bin so glücklich, euer Pastor zu sein. Ich habe euch so lieb und ich möchte euch gerne auch diese Liebe wirklich mal zeigen und demonstrieren und springe die Brücke runter. Hätte ich da meine Liebe demonstriert? Das wäre doch irgendwie, da würden vielleicht sagen, oh, wir wussten ja nicht, dass es so schlimm mit dem Wolfgang steht. Also dass er vielleicht auch immer schon so ein bisschen merkwürdig war, schräge Gedanken, die wir da immer sonntags ertragen müssten und irgendwie alles immer so krude und halb nicht ganz zu Ende gedacht, aber dass er so tickt, das höchstwahrscheinlich wären die Leute auch eher sauer, dass ich ihnen das zumute, sowas da mitzuerleben, sowas sich anzugucken. Damit hätte ich meine Liebe an sich nicht gezeigt. Nee, es hat etwas noch anderes zu tun. Eine andere Geschichte, die das auch deutlich macht. Es gibt in Washington viele Brücken über den großen Fluss und eine Brücke heißt Arland D. Williams Brücke. Warum heißt sie so? Weil im Jahre 1982 ein Flug im Januar, es war eisig, es war Winter in Washington, ist nach ein Flugzeug aufgebrochen nach Florida und der Start ist misslungen. Das Flugzeug hat eine Brücke gerammt, einige Autos darunter gerissen und ist in den eisigen Fluss gestürzt. Das Flugzeug ist auseinandergebrochen und fast alle Insassen sind gestorben. 6 sind am Leben geblieben. Die waren hinten im Heck und konnten sich an irgendwelchen Trümmerteilen in dem eisigen Fluss festhalten. Um die Leute irgendwie da rauszuholen und zu retten, war das schnellste und die einzige Möglichkeit, mit einem Helikopter dahin zu gehen. Und Arland D. Williams war der im Wasser war, den man am besten sehen konnte. Er war der, der am besten zu erreichen war. Er war der, der auch am fittesten, am gesündesten, am stärksten wirkte. Und so haben sie das Rettungsseil mit dem Rettungsgeschirr zu ihm runtergelassen. Und er hat aber dieses Rettungsseil weitergegeben an andere und denen geholfen, da reinzukommen. Es wurde hochgezogen und zum zweiten Mal runtergelassen und wieder zu ihm und er hat wieder jemand anders geholfen, dort reinzukommen. Und so hat er es auch beim dritten Mal gemacht, beim vierten Mal und beim fünften Mal. Und beim sechsten Mal hat man ihn nicht mehr gefunden. Also viel später, aber halt ertrunken. Warum berührt mich diese Geschichte und dich vielleicht auch? Weil es vielleicht das moralisch Schönste ist, was ein Mensch tun kann, wenn er seinen sicheren Platz für jemand anders gibt. Jesus hat mal gesagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt nichts Schöneres, nichts Edleres, als das zu tun. Und so ist es, ändert sich nochmal die ganze Sache, wenn wir an Jesus am Kreuz denken und nicht nur an das Subjekt, der da hängt, sondern auch an das Objekt, für wen er das getan hat. Dieser Alan D. Williams hat seinen sicheren Platz, seine Zukunft, sein Zuhause, all das, was, ja, seine sichere Rettung, hat er weitergegeben an die anderen. Und genau das ist das, was Jesus getan hat für mich und für dich. Sein Zuhause, sein perfektes Zuhause aufgegeben hat, damit wir ein perfektes Zuhause haben können. Seine Sicherheit, damit wir sicher sein können. Seine Beziehung zu seinem Vater aufzugeben, damit wir eine Beziehung zu diesem Vater haben können. Jesus, wenn er gebetet hat, hat er immer zu seinem Vater im Himmel gesprochen. Papa, lieber Vater, heiliger Vater, unser Vater. Immer hat er Gott als seinen Vater angesprochen, nur ein einziges Mal nicht. Am Kreuz. Da betet er nicht zu seinem Vater im Himmel, sondern da steht, gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir Christen glauben und auch die Gelehrten glauben, dass eigentlich in diesem Moment und wie all das, was er vorher hatte, dass es nicht mehr da war. Dass er das alles verlassen hat und alles aufgegeben hat. Die ganze Beziehung zu seinem Gott, die komplette Verlassenheit Gottes, die Sohnschaft, all das aufgegeben hat für dich und für mich. Und dann wird es plötzlich eine ganz andere Sache, wenn ich merke, hey Mann, der hat vielleicht, als er gebetet hat, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, auch an mich gedacht. Wenn ich Mist mache, dass er da auch für mich gebetet hat, Vater, vergib ihm, er weiß gar nicht richtig, was er da tut. Als er da seinen Platz, sein sicheres Rettungsseil aufgegeben hat, hat es an mich weitergereicht. Und deswegen ist es das Wunderbare. Deswegen ist es das Größte, was jemand tun kann. Und deswegen ist es das, was möglich macht, ein Kind Gottes zu sein. Dass ich ihm nicht nur meine Existenz verdanke. Dass ich ihm ähnlicher werden kann und dass ich drittens eine wirkliche Beziehung haben kann, so wie du das hoffentlich als Kind erlebt hast. Gehört, in den ersten Monaten sieht sich das Kind gar nicht als eigenes Wesen, sondern irgendwie als Symbiose mit seiner Mama. Letzter Satz. Im Johannesbuch steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, damit ist Jesus gemeint, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Der erste Schritt ist, dass man vielleicht manchmal realisieren kann, okay, das ist gar nicht automatisch, nur weil ich in Deutschland geboren bin, bin ich ein Kind Gottes. Das ist nicht, ich verdanke ihm meine Existenz, ja. Zweiter Schritt, dass ich darüber vielleicht auch nachdenke, wie ich möchte das werden, wie kann ich ein Kind Gottes werden? Und drittens, auch zu realisieren, ja, es hat etwas damit zu tun, dass mir jemand seinen Status gibt. Und viertens, das auch anzunehmen, zu sagen, jawohl, ich möchte das. Ich möchte dich aufnehmen in meinem Leben als den Retter. Ich möchte dich aufnehmen und das festzumachen. 4.9. haben wir die nächste Taufe. Wenn wir irgendwie an die Wupper fahren, höchstwahrscheinlich an die, dort, wo der Morsbach in die Wupper reinfließt. Und es ist eine gute Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich unterschreib den Vertrag, Jesus, den du unterschrieben hast. Den möchte ich auch unterschreiben. Ja, ich möchte ein klares Ja zu dir haben. Das Angebot ist, ja, ich will fast sagen, verdammt gut. Es ist sehr gut. Amen.